Es war ausgemacht, dass es keine Geschenke gibt. Und dann kommen die Geschwister doch wieder mit was an. Und weil der neue Freund vom Bruder Veganer ist, muss man jetzt noch was extra kochen. Wetten, dass Mama gleich wieder anfängt, wann man dann endlich Kinder will? Puh, aber muss Streit an Weihnachten eigentlich sein oder kann man Krach mit der Familie vermeiden? Darüber sprechen wir heute in der Weihnachtsfolge von Nevermind, dem Psychologie-Podcast von Business Insider. Das hier ist Nevermind, der Psychologie-Podcast von Business Insider. Hi, ich bin Fanny.
Und ich bin Derman.
Heute geht es um die Frage, Streit an Weihnachten. Kann man Krach mit der Familie vermeiden?
Also für alle, die die vorherigen Folgen schon gehört haben, die werden jetzt wissen, dass ich ja eine etwas größere Familie habe. Und auch wir uns zum Weihnachtsessen gerne treffen, weil es einfach eine gute Zeit ist und alle haben frei. Aber ich muss sagen, Fanny, es gibt echt wenige Male, wo wir ohne Streit auseinandergehen. Zumindest irgendwann im Laufe des Abends kommt der Punkt, wo wir uns einfach irgendwie die Köpfe einhauen. Und es wirkt dabei einfach unvermeidbar. Ich frage mich zwar jedes Jahr wieder, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr ohne, aber irgendwie läuft es immer darauf hinaus.
So geht's ganz vielen, Dämmern. Ich habe die Zahl gefunden, dass bei 25%, also ein Viertel aller Menschen, es regelmäßig kracht an Weihnachten oder zumindest gelegentlich. Aber fast alle kennen das, dass man eigentlich sich auf diese Zeit total freut. Viele haben frei in der Zeit, man hat Zeit mit der Familie, was ja für viele das Wertvollste überhaupt ist. Und ich glaube, ein großer Teil dieses Frusts kommt schon allein daher, dass so viele Hoffnungen gesetzt werden auf diese paar Tage. Da soll halt sehr viel passieren und es soll alles schön sein. Und was verständlich ist, da steckt so eine ganz große Sehnsucht dahinter nach Verbundenheit, nach auch Dankbarkeit, auch dieses gegenseitige Schenken. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist auch so ein Prozess der Wertschätzung eigentlich. Mhm. Man will den anderen ja eigentlich was Gutes.
Ja.
Aber. Und das Aber geht schon los bei der Vorbereitung, ist so mein Eindruck. Also schon bei der Frage, wo feiern wir, mit wem feiern wir, wann feiern wir und was gibt's zu essen? Schon da kracht's. Und natürlich auch bei der Frage nach Geschenken, ja oder nein, wie teuer dürfen die sein? Also es gibt ganz viele Dinge beim Weihnachtsfest, die man eigentlich vorher sehr gut absprechen muss und ich würde sogar sagen verhandeln.
Mhm.
Und das sage ich jetzt nicht zufällig, da kommen wir nachher nochmal drüber, was ein gelungenes Weihnachtsfest mit guter Verhandlungsführung zu tun hat. Das klingt jetzt nicht so charming und nicht so weihnachtlich, ist glaube ich aber eine gute Grundlage. Weil ja, bei den meisten fängt der Stress schon vorher an. Ne? Das wird umso komplizierter, je größer die Familie ist, je mehr Kinder auch beteiligt sind. Bei Patchwork-Familien wird es oft total kompliziert. Die feiern dann manchmal sogar zweimal Weihnachten, einmal da und einmal da. Also es hat sehr viel Sprengstoff in sich, weil da bei dieser Frage, wo feiern wir eigentlich und wie feiern wir eigentlich, ganz viel verhandelt wird. Die Werte, Traditionsbewusstsein, auch so ein bisschen ja Familienpolitik im Grunde. Also wer hat hier eigentlich das Sagen? Nach wem richten sich alle? Machtverhältnisse. Und deswegen wird es auch oft sehr emotional. Man streitet sich ja oft mit den Menschen, die man am meisten liebt, am dollsten.
Ja.
Und das heißt, es fängt eigentlich schon bei der Vorbereitung an. Planung und Erwartungsmanagement sind so die zwei Stichworte, finde ich, vor den Feiertagen, schon weit vorher, über die man sprechen sollte. Das kann alles Mögliche sein, weil es kommt auf eure Familie an und wie ihr feiert oder auf eure Freunde und wie ihr feiert. Aber selbst sowas wie, wie viel Geld wollen wir eigentlich für Geschenke ausgeben, spielt zum Beispiel, finde ich, dann eine Rolle, wenn es große Einkommensunterschiede gibt oder manche noch in Ausbildung sind und einfach nicht sich das leisten können, was die anderen sich leisten können. Erwartungsmanagement aber auch insofern, als man selbst sich einmal fragt, warum genau sind mir manche Dinge so wichtig? Warum müssen wir den ersten Weihnachtsfeiertag bei mir feiern und erst den zweiten bei meinem Partner beispielsweise? Oder aber müssen wir denn beide Tage überhaupt zusammen feiern? Also ganz oft geht es so um Dinge, die man für selbstverständlich erachtet, die es aber nicht sind und die man durchaus mal überlegen kann oder in Frage stellen kann. Das heißt, das ist so ein bisschen Vorarbeit bei einem selbst, was einem wirklich wichtig ist und auch warum. Die anderen haben ja genau die gleichen Gedanken, die haben auch Erwartungen und Gründe, warum das aus ihrer Sicht anders besser funktioniert. Das heißt, da am Anfang offen drüber sprechen und auch da merkt man ja schon, wo es Konflikte gibt oder wo man Dinge völlig unterschiedlich sieht. Aber zum einen, das ist wichtig, die Absprache vorher und Erwartungsmanagement auch insofern, dass man sich eben bewusst ist, ja, Weihnachten kann schön sein, ist es oft auch, aber dafür muss nicht die Tanne kerzengerade stehen und jedes Geschenk die perfekte Schleife haben.
Okay, das heißt, du hast jetzt zwei Begriffe genannt, Erwartungsmanagement und Verhandlungsführung und was es damit auf sich hat und warum das gerade für die Weihnachtsfeiertage wichtig ist. Warum ist das denn so wichtig, Fanny?
Also mir fällt ganz oft auf, dass bei Treffen allgemein, die privat sind, sehr viele Menschen einfach so reinplauzen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist auch oft fein, weil man sich gut kennt, weil man sich vertraut, weil man Dinge offen ansprechen kann. Es gibt aber eben Situationen, die nicht ganz so einfach sind, wie zum Beispiel Weihnachten. Und wo es sehr klug ist, sich vorher zu überlegen, welche Art von Gesprächen wollen wir denn eigentlich haben oder möchte ich gerne führen, wenn wir hier sitzen und den Braten futtern oder was auch immer futtern. Das Risiko, wenn man einfach so reingeht und Dinge passieren lässt, ist, dass es zum einen emotional wird und dass die anderen das Gespräch in die Hand nehmen, was per se auch fein ist. Aber wenn man schon weiß, dass da Sprengstoff lauert, hilft es, glaube ich, sich vorher das einmal bewusst zu machen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was komplett nichts mit Weihnachten zu tun hat, nämlich eine Gehaltsverhandlung.
Okay.
Wer sein Gehalt verhandeln möchte, weiß zumindest so dunkel, dass es bestimmte Dinge gibt, die hilfreich sind, wenn man dieses Ziel erreichen möchte, also wenn man mehr Gehalt möchte. Und es gibt Dinge, die nicht so hilfreich sind. Das heißt, zum einen ist bei diesem Gespräch, wenn man da reingeht, klar, was möchte ich eigentlich? Was ist meine Botschaft ans Gegenüber? Was möchte ich vermitteln? Und dann auch noch die Route, wie komme ich dahin? Also die Info, dass man gerne den Inflationsausgleich irgendwie hätte und sich das im Gehalt widerspiegeln sollte, ist für den Einzelnen total nachvollziehbar. Wird diese Info was beim Chef bewirken oder bei der Chefin eher nein? Und das ist jetzt eine Analogie, die einfach nur verdeutlichen soll, dass es sehr unterschiedliche Dinge gibt, wie man dort ankommen will, wo man ankommen will. Setzt aber voraus, dass man überhaupt weiß, wo man ankommen will.
Mhm.
Bei Weihnachten würde ich jetzt sagen, ich spreche jetzt mal von mir, weil das individuell ist, aber für mich ist Weihnachten auch ein Fest, wo ich den Menschen, mit denen ich da am Tisch sitze, Wertschätzung ausdrücken möchte und meine Zuneigung. Und damit diese Botschaft ankommt, braucht es geeignete Themen, um das darzustellen und es braucht geeignete Form, sprachliche Mittel jetzt meistens, wie man das darstellen kann. Es klingt jetzt alles sehr, sehr förmlich, aber sich das vorher klarzumachen verhindert, dass man emotional reagiert. Wenn ich weiß, wo meine wunden Punkte sind und wenn ich weiß, dass, keine Ahnung, die Schwiegermutter immer rummeckert, dass das Essen versalzen ist oder zu wenig Salz dran ist und ich schon weiß, darauf reagiere ich immer ein bisschen allergisch.
Mhm.
Aber das vorwegzunehmen hilft mir, wenn ich weiß, mein Ziel in diesem Gespräch, in diesem Weihnachtsgespräch ist, Zuneigung und Wertschätzung auszudrücken, dann reagiere ich anders, als wenn ich mich fokussiere auf meine Schwächen und darauf, dass sie gleich wieder anfängt, am Essen rumzumäkeln.
Ich glaube auch, wir vergessen manchmal, warum wir uns an diesen Tagen eigentlich treffen wollen. Es geht nämlich eigentlich um Zusammenkommen und Wertschätzung. Ich würde jetzt auch nur von mir selber sagen, manchmal verläuft es sich in so ein, es soll das perfekte Weihnachten werden. Und dann ist der Plan wichtiger als das Zusammensein.
Mhm.
Das heißt, alles muss nach Plan laufen. Dann geht es nämlich schon los, diese Spannungen, das merke ich immer, entstehen, wenn die erste Person zu spät kommt oder nicht alle mit anpacken. Dann entsteht so ein Stress und so eine unterschwellige Wut, dass man irgendwie alles alleine machen muss. Aber eigentlich war man selbst die Person, die vorgeschlagen hat, dass alle zu einem selbst kommen.
Mhm.
Also auch seine Grenzen zu kennen vornherein und zu wissen, kann ich dieses Jahr eigentlich wieder für alle sorgen? Möchte ich das? Möchte ich Gastgeberin sein? Möchte ich das nicht? Kann ich lernen abzugeben? Es geht darum, dass man an diesen Tagen es so schön haben, alle frei. Und da kommen alle zusammen. Und deswegen finde ich schön, dass du gesagt hast, es geht eigentlich ja um die Wertschätzung.
Absolut. Und um mal das Beispiel zu nehmen, was du gerade hattest, mit dem zu spät kommen, kenne ich auch gut.
Mhm.
Macht einen sehr sauer, wenn man versucht hat, genau zu timen, wann jetzt was fertig ist und
genau,
so weiter. Ne? Total verständlich. Kann man auch ansprechen, finde ich. Ist total fein. Die Frage ist nur auch da, wie. Und auch da hilft, finde ich, da immer so ein Leitsatz, nämlich praise in public und criticize in private.
Yes.
Was heißt das? Lob, Anerkennung kann man gerne auch vor anderen aussprechen, jemandem gegenüber, weil das was Positives ist, wenn ich jemanden kritisieren möchte und ich tue das vor anderen Menschen, ist das ein komplett anderes Gespräch, als wenn ich mir denjenigen zur Seite nehme und dem den Rotkohl in die Hand drücke, damit er wenigstens beim Tischdecken hilft und dann sage, es wäre schön gewesen, wenn du ein bisschen früher gekommen wirst. Das stresst mich jetzt gerade ein bisschen.
Total.
Komplett anderes Gespräch, trotzdem gleiche Situation und beides mal angesprochen. Warum ist das ein Unterschied, wenn ich vor allen anderen vielleicht dann auch noch so passiv-aggressiv den Satz fallen lasse?
Mhm.
War ja klar, dass Monsieur hier wieder zu spät kommt. Was passiert dann? Ich beschädige die Würde dieser Person, weil es ein öffentlicher Kontext ist, er oder sie muss sich dann öffentlich dazu verhalten. Und das ist wirklich, ich sag mal, eine Provokation. Und was mache ich, wenn ich mich provoziert fühle? ich verteidige mich. Auch das ist soweit erstmal normal, führt aber dazu, dass man direkt in den Konflikt reinläuft. Und auch hier, so verständlich das ist, aber auch derjenige, der dann öffentlich kritisiert wurde, hätte eigentlich die Möglichkeit zu sagen, ja, ärgert mich jetzt, ich bin gar nicht immer unpünktlich und so weiter. Und wenn man dann aber sein Ziel vor Augen hat und das Ziel ist gegenseitige Wertschätzung, dann ist die Frage, sagt man wirklich was dazu oder versucht man das einfach zu einem anderen Zeitpunkt zu klären? So, das sagt sich jetzt natürlich einfach, aber bleiben wir mal bei dem Beispiel mit der Unpünktlichkeit. Wie gelingt mir das dann in diesem Moment, wenn ich öffentlich vor der versammelten Mannschaft kritisiert wäre wegen meiner Unpünktlichkeit? Wie schaffe ich es dann so zu reagieren, dass das Ganze eher deeskaliert und nicht eskaliert? Und da finde ich ganz wichtig, zurück zur, warum sitzen wir hier eigentlich zusammen? Das sind ja Menschen, die ich sehr liebe oder sehr mag. Mhm. Oder aber zumindest Partner, Brüder, Angehörige, Freunde von Menschen, die ich sehr liebe und die diesen Menschen wiederum wichtig sind. Und deswegen finde ich ganz wichtig, das im Kopf zu haben und Wohlwollen mit sich zu tragen und dem anderen per se erstmal den Benefit of the Doubt zu geben und zu sagen, ich glaube, dieser Mensch hat gute Absichten. Was macht das, wenn ich so auf dieses Unpünktlichkeitsbeispiel blicke? Wenn ich nicht mit Wohlwollen draufsehe, dann fühle ich mich kritisiert und angegriffen, weil derjenige offensichtlich sagt, ich bin ein unpünktlicher Mensch.
Klar.
Und das lasse ich nicht auf mir sitzen. So, schon gar nicht vor der versammelten Mannschaft. Wenn ich das Ganze mit Wohlwollen mir anschaue, dann unterstelle ich dem anderen vielleicht, okay, der ist einfach total gestresst. Ich meine, er oder sie hat das komplette Essen hier geschmissen. Und ja, kann ich schon verstehen, würde mich auch ärgern, wenn ich unpünktlich bin. Also diese Aussage, die da getroffen wird, erstmal bei demjenigen zu belassen, versuchen, die nicht auf mich zu beziehen. Und selbst wenn das passiert, erstmal zu unterstellen, dass eine gute Absicht dahinter steckt. Nämlich, was will der andere das Gleiche wie ich? Nämlich, dass es ein gutes Essen wird und dass wir alle unseren Rotkohl essen können.
Ich sehe schon, du bist vegan Rotkohl, ne? Von deinem Ding an Weihnachten, ich höre schon raus.
Es passiert ja nichts anderes, als vorher auch passiert ist, nur meine Bewertung ändert sich. Und das kann man auch hinterher machen, also wenn es doch passiert ist, dass einem irgendwie so ein blöder Kommentar rausgerutscht ist oder man doch sich gerechtfertigt hat, weil man sich angegriffen gefühlt hat, dass man einmal schaut, was hat der andere wirklich gemacht und was war meine Interpretation, die sich angeschlossen hat. Das zu trennen, das beobachtbare Verhalten und die Interpretation hilft ganz oft zu verstehen, was man dem anderen unterstellt, welche Motive. Und manchmal unterstellt man nicht die besten und das ist nicht immer ganz fair.
Okay, die Sachen, die wir aber bis jetzt besprochen haben, Fanny, wirken ja eher präventiv. Also was man alles schon machen kann in Vorbereitung auf die Weihnachtstage. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir sind schon beim Weihnachtsessen und irgendwie hat es dann einer doch verbockt und jetzt herrscht eine komische Stimmung. Mhm. Wie kommt man denn da wieder raus? Weil so in der Regel verbringt man ja mehrere Tage zusammen. Was kann man denn dann tun, damit die nächsten Tage nicht auch noch ruiniert sind?
Ja, das ist eine gute Frage und sehr interessant, weil es natürlich eine Gruppe ist, die da zusammensitzt. Ne? Also wenn ich mich jetzt mit dem Gastgeber über die Unpünktlichkeit streite, dann sitzen ja da mehrere Leute drumherum, die damit nichts zu tun haben und die das alles so ein bisschen unangenehm berührt. Aber klar, es zieht die Stimmung runter. Und die eine Sache ist, was kann ich selbst machen, damit es beim nächsten Plätzchenessen zum Beispiel dann nachmittags, warum es da nicht wieder schief geht. Also zu schauen, was habe ich eigentlich beigetragen dazu, dass das so aus dem Ruder gelaufen ist. Mhm. Und das andere ist, die Situation selbst zu retten. Da finde ich super interessant, gibt es ja in fast allen Gruppen immer so eine Person, die Gabe hat, solche Situationen oft mit Humor zu retten. Das ist eine ganz tolle Gabe, ich habe sie nicht. Aber einige Leute können das sehr gut. Und wenn man das Glück hat, dass so jemand dabei ist, dann gelingt es oft dadurch. Also oft ist das ein sehr abrupter Themenwechsel oder derjenige macht so einen Running Gag, den die Familie kennt. Also irgendwas Ritualisiertes, was alle wieder zusammenbringt. Ganz oft passiert das sehr natürlich, weil es einfach ein Spannungszustand ist, den niemand aufrechterhalten will. Und was sonst ja auch oft passiert, vielleicht kennt ihr das auch, ist, dass dann jemand aufsteht und sagt, so, und will noch jemand einen Kaffee? Also ein bisschen Verlegenheitsgesten, die aber erstmal dafür sorgen, dass diese Situation kurz aufgelöst ist. Ne? Dann gehen alle nochmal um die Ecke und sortieren sich kurz und dann fängt man im Grunde wieder von vorne an und bewirkt eigentlich nur eine kleine Unterbrechung dieser Situation. Das kann total helfen. in dieser akuten Situation gibt es oft diese kleinen Lebensretter, die aber eben natürlich nur für die eine Situation helfen und nicht für die nachfolgenden Sachen.
Das Abrupte, was du gerade beschreibst mit dem Aufstehen und ganz verlegen fragen, und will noch jemand Plätzchen oder Kaffee, hilft manchmal auch in so einem Streit, gerade für die Streitenden, zu merken, man ist ja gar nicht alleine. Und es ist ja auch von den anderen Leuten, sind es ja auch die Feiertage. Weil oft ist es so, wenn man in seinem Problem vertieft ist und denkt, boah, nee, das war jetzt böse und das lasse ich nicht auf mir sitzen, dann ist das einzige Ziel, was man vor Augen hat, sich zu rechtfertigen oder sich zu verteidigen, dass man vergisst, dass es ja eigentlich nicht nur um einen selbst geht, sondern dass da auch noch andere Menschen sind. Und ich glaube, sowas hilft dann echt immer, sich selbst zu fragen, ist es das gerade wert? Muss ich das jetzt wirklich zu Ende streiten? Oder nutze ich dieses Out und lasse es einfach bleiben?
Mhm. Und diese kurzen Unterbrechungen helfen auch oft dabei, nochmal die Gruppendynamik ein bisschen aufzulösen. Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit der Unpünktlichkeit. Mhm. Wenn ich jetzt gemerkt habe, okay, ich habe mich jetzt verteidigt, vielleicht bin ich ja wirklich tendenziell ein bisschen unpünktlich und habe mich deswegen so angegriffen gefühlt. Ja. Aber da hilft ja oft so ein zweiminütiges Switchen auf was anderes, um nochmal zu gucken, okay, eigentlich ist das gerade auch ein bisschen unfair. Derjenige hat sich ja total Mühe gegeben. Und auch da wieder, wenn ich weiß, mein Ziel für dieses Essen, für diesen Tag oder für die nächsten zwei Tage ist, Wertschätzung und Zuneigung zu zeigen, dann habe ich immer noch die Chance, auf denjenigen zuzugehen, den kurz in den Arm zu nehmen oder kurz am Arm zu berühren. Da finde ich, hilft so eine kurze körperliche Berührung sehr, weil es einfach was Verbindendes ist. Und zu sagen, weißt du was, tut mir leid.
Total, man kann es ja auch zurückgeben und sagen, sorry, dass ich zu spät bin, tut mir leid, ich fand es noch nicht schön, dass du es in der Gruppe gesagt hast. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das Gegenüber dann auch sagt, hey, sorry, ich war auch einfach gerade wütend, habe es nicht gesehen. Und dann ist es auch für alle schön zu sehen, dass wenn die beiden sich wieder verstehen, dann geht es dem Rest der Gruppe bestimmt auch wieder gut.
Ja, richtig. Ja, und gerade zu Beginn des Fests, also wenn alle so ankommen und man sich hinsetzt und eben noch diese Stressmomente da sind von, das muss alles passen und sind alle da und hat jeder Platz und ist der Rotkohl noch warm?
Ganz wichtig.
Ist es auch so, das fühlt sich zwar trubelig an und auch ein bisschen schön, aber tatsächlich vor allen Dingen für die Gastgeber ist es unglaublich stressig. Mhm. Und was macht das Gehirn, wenn es im Stressmodus ist? Es reagiert anders, als es normalerweise reagiert. Da gibt es sehr gute Studien dazu, die zeigen, dass das Gehirn andere Schlussfolgerungen zieht. Man nennt das so den Hot und den Cold Process, also eine kalte und eine warme Entscheidungsfindung. Und warm sind diese emotionalen, die dann eben nicht so durchdacht sind, wie sie normalerweise sind. Und deswegen finde ich auch, also gerade den Gastgeber, dem kann man schon echt viel verzeihen.
Finde ich auch.
Kommen wir zum Fazit. Streit an Weihnachten kann man Krach mit der Familie vermeiden. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Weihnachten natürlich extrem aufgeladen ist mit einem großen Bedürfnis nach Nähe, nach Harmonie und auch einer gewissen Sehnsucht danach, dass alles so läuft, wie man sich das ganz persönlich vorstellt. Was könnt ihr machen in der Planung? Sprecht euch ab und schaut einmal, was ihr wirklich wollt an Weihnachten. Und guckt mal, ob ihr vielleicht nicht offen seid für eine kleine Kursänderung und man auch mal was anderes ausprobieren kann. Ansonsten ist ganz wichtig, überlegt euch, warum fahre ich da jetzt eigentlich hin und welche Art von Gespräche möchte ich da führen? Also was ist meine Botschaft? Was soll bei den anderen ankommen? Und wenn das, wie bei vielen, Wertschätzung und Zuneigung ist, dann hilft es, dieses Ziel im Kopf zu behalten, dabei auch mögliche Sticheleien, die dann von der Seite kommen, besser wegzustecken und darauf wohlwollend zu reagieren, dem Gegenüber eine positive Absicht zu unterstellen. Das hilft dabei, man reagiert dann anders und verändert im Zweifel sogar die komplette Gruppendynamik, denn an Weihnachten ist man ja in der Regel nicht alleine, sondern da sitzen noch andere drumherum, denen das auch unangenehm ist, wenn zwei sich da streiten. Das klappt besonders gut, wenn ihr eure wunden Punkte kennt und schon überlegt, was mache ich, wenn XY wieder mit dem und dem Thema kommt, ob das die Klimakrise ist oder andere politische Themen. Und behaltet einmal im Kopf, loben und Anerkennung vor anderen ist super, kritisieren bitte immer nur zu zweit, weil sonst stellt ihr den anderen auf ein Podest und das mag niemand. Und wenn es doch schiefgelaufen ist und der erste Streit vom Zaun gebrochen ist, dann könnt ihr hinterher immer noch mal schauen, was ist da eigentlich passiert und was war vielleicht auch mein Anteil daran, denn zum Streit gehören tatsächlich ja doch immer zwei, mindestens. Also was war wirklich das Verhalten, was ich beobachten konnte und was war meine Interpretation, was habe ich dazu gepackt? Das hilft dann zwar nicht mehr, weil der Streit ist schon vorbei für den Zurückliegenden, aber es kommen ja noch mehr Situationen, denn in der Regel ist man Weihnachten ja nicht nur einen Tag zusammen. Dermon und ich wünschen euch jetzt ein ganz tolles Weihnachtsfest, hoffentlich ohne Streit oder wenn dann zumindest produktiv. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und Dermon und ich werden auf jeden Fall Rotkohl essen, das steht fest.
Unbedingt. Bis dahin, frohe Feiertage! Das war eine weitere Folge von Nevermind. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gerne, schickt uns euer Feedback und eure Fragen auch gerne entweder an die Nummer in den Shownotes oder per Mail an podcast@businessinsider.de. In der nächsten Folge geht es dann um die Frage: Vorsätze, Ziele und Träume. Wie geht man sie richtig an?